80. Der Hörgarten Digital der sommerlichen Musiktage Hitzacker 2025. Klingt zunächst einmal nicht allzu spektakulär. Ungarische Tänze für das Pianoforte, zu vier Händen gesetzt von Johannes Brahms. Das war der Titel 1869, als die erste Folge erschien. 1880 folgte Teil 2. Und warum Werk ohne Opuszahl, WOO? Damit ist viel gesagt. Brahms wollte nicht Stücke unter seinem Namen verkaufen, die gar nicht vollständig von ihm waren. Deshalb fügte er zusätzlich ein zurückhaltendes Gesetzt von Johannes Brahms hinzu. In den 1850er Jahren hatte Brahms Konzerte mit dem ungarischen Geiger Eduard Remenyi gegeben. Durch ihn hatte er die Wirksamkeit, den Effekt dieser sogenannten Zigeunermusik kennengelernt. Aber alle Zurückhaltung bei der Veröffentlichung half nichts. Remenyi klagte Brahms des Plagiats an. Wer weiß, vielleicht war er neidisch, denn der Erfolg dieser prägnanten, leidenschaftlichen, sehnsuchtsvollen Tänze ließ nicht auf sich warten. Der Verleger Simrock war saniert, alle möglichen Bearbeitungen entstanden, auch vom Geiger Josef Joachim für Geige und Klavier. Im Konzertsaal sind regelmäßig die schmissigen Orchesterbearbeitungen zu erleben. Wir hören einige Tänze in der Originalfassung und das ist interessant. Wie werden Elisabeth Leonskaja und Michael Beretz die Rollen verteilen? Das ist in der Fassung für Violine und Klavier deutlich einfacher zu handhaben. Die ungarischen Tänze von Brahms und eine der ungarischen Rhapsodien von Franz Liszt bilden den Rahmen für den ersten Teil. Eine Klammer, die am Ende zeigt, wie unterschiedlich beide an dasselbe Idiom herangegangen sind. Brahms mit einer innigen Emotionalität, Liszt mit mehr Fokus auf die Virtuosität. Franz Liszt, im Burgenland geboren, im Grenzort Reiding, war kein Ungar. Er konnte auch kaum Ungarisch sprechen. Das hat die Ungarn aber nicht daran gehindert, ihn als Landsmann zu verehren. Er interessierte sich, wie später Brahms auch, für die ungarische Volksmusik. Dass beide in ihren Kompositionen nicht auf die originalen Volksmelodien zurückgriffen, ist bekannt, seit Béla Bartók seine intensiven Feldforschungen begann. So findet der gebürtige Ungar seinen Platz im Programm. Brahms und Liszt hatten den Werbunkosch-Stil kennengelernt und aufgesogen, wie ihn reisende Kapellen in den Cafés in Wien und Budapest spielten. Bartók verbrachte viele Jahre mit der Sammlung von Volksmusik am Ort der Entstehung und Tradierung. Er unternahm große Forschungsreisen zusammen mit Zoltán Kodály. Es ist oft beschrieben worden, wie sie durch die Dörfer gestreift sind, mit einem Phonographen und 10.000 ungarische Melodien festgehalten haben, darüber hinaus auch slowakische, rumänische, bulgarische. Es war eine Herausforderung, die Melodien, die mündlich weitergegeben wurden, zu transkribieren. Als der so bedeutende Zyklus Im Freien entstand, 1926, in einem Jahr, in dem Bartók viel Wesentliches für Klavier komponiert hat, auch das erste Klavierkonzert, lag diese Feldforschung schon eine ganze Weile zurück. Bartók verarbeitet in dem Zyklus die unterschiedlichsten Einflüsse. Er interessierte sich für das, was um ihn herum geschah, aber auch für die Musik vor Bach. Einzigartig ist, wie Bartók diese Einflüsse in eine originelle, eigene Sprache übersetzt. Im Freien ähnelt im Ansatz den drei Burlesken. Beide Werke stehen in der Tradition von Rameau und Couperin. Die Klavessinisten des 18. Jahrhunderts waren berühmt für bildhafte Szenerien und programmatische Titel. Der Titel Im Freien passt besonders gut, denn Bartók liebte es, sich im Freien zu ergehen. Von seinem Sohn stammt das Aperçu. Er verehrte die Natur in allen ihren Erscheinungen. Spaziergänge und Ausflüge gehörten zu seiner Lebensordnung. Und wenn sich nur irgendeine Möglichkeit bot, verbrachte er am Ende jedes Semesters an der Universität einen Monat im Hochgebirge, wo er sich körperlich wie geistig vollkommen erholte. Seine bedeutenden Werke schrieb er, so erfrischt, größtenteils in der zweiten Hälfte der Sommerferien. Dass das Klavier ein Tasteninstrument, ein Schlaginstrument und ein Saiteninstrument ist, lässt sich hier wunderbar studieren. Zu Beginn steht mit Trommeln und Pfeifen ein Bauerntanz. Das Klavier wird wie ein Schlagzeug traktiert. Die Barcarolla rekurriert auf das venezianische Gondellied. Die Musette zeigt Bartok in der originellen Mischung von verfremdetem Dudelsacktanz und neobarocken Trillern. In dem Nachtstück treten Menschen und Tiere auf. Mit wenigen Mitteln beschwört Bartok ein modernes Nocturne herauf und stößt damit das Tor für die Zukunft auf. Der Zyklus endet mit einer Hetzjagd im wahrsten Sinn des Wortes, sehr schnell, sehr virtuos. Den Zyklus im Freien hat Bartok seiner zweiten Frau, der Pianistin Dita Pastori, gewidmet. Die Burlesken sind früher entstanden, zu der Zeit, als Bartok intensiv Volksmusik sammelte und der ersten Frau Martha zugeeignet. Es sind sehr humorvolle Stücke. Burlesque geht auf das italienische Wort Burla zurück, was für Witz und Schabernack steht. Auch groteske, karikaturenhafte Elemente sind charakteristisch für diese Stücke, die Bartok in seiner ganzen Radikalität zeigen, auch wenn anfangs eine walzerartige Melodie aufscheint. Die zweite Burlesque ist sehr bildhaft komponiert. Es ist ein angeheitertes Dahinstolpern. Die dritte Burlesque ist ein schönes Beispiel dafür, was mit Radikalität gemeint ist. Die Liebe zum Perkussiven, das Experimentieren mit einem dissonanteren Klaviersatz. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis Bartok, der die Burlesken selbst spielte, damit Erfolge feiern konnte. Anfangs musste er sich mit der Ablehnung, die ihm vom Publikum entgegenschlug, abfinden. Von der zweiten Burlesque existiert eine Aufnahme von Bartok selbst aus dem Jahr 1929. Der Komponist Bartok gibt ein Tempo vor, der Interpret Bartok lässt sich aber sehr viele Freiheiten. Mal geht es etwas schneller voran, mal stoppt er plötzlich. Das klingt nicht bloß etwas angeheitert. Brahms war Pianist, Bartok war Pianist, Liszt war Pianistist, wenn man das so steigern darf. Zwei seiner drei Konzertetüden zeigen es eindrucksvoll. Inspiriert von Niccolo Paganini hat Liszt Halsbrecherisches für die Tasten hingeworfen. Berühmt ist Liszts Ausspruch über Paganini: Welch ein Mensch, welch ein Künstler, welche Leiden in diesen vier Seiten. Von Sergei Rachmaninow ist wiederum eine Charakterisierung Liszts überliefert. Neben ihm, der perfektesten romantischen Figur, die man sich denken kann, verblasst jeder Musiker aus Mangel an Persönlichkeit. Das Klavier war Liszt Sprache und Leben, und Bartok war es, der die visionäre Kraft von Liszts Kompositionen so beschrieb: Die großen, vorwärtsweisenden, damals zum allerersten Mal gewagten Kühnheiten sind es, die Franz Liszt als Komponisten in die Reihe der Großen erheben. Er brachte so viele neuartige Möglichkeiten in Anschlag, ohne sie selbst bis aufs Letzte zu erschöpfen, dass er uns unvergleichlich mehr Anregungen bieten konnte als Wagner. Auch wenn es eine ganz andere Tonsprache ist, auch im Concertino A-Moll für zwei Klaviere von Dmitri Schostakowitsch finden sich melancholische wie burleske Töne. Schostakowitsch war nicht unbedingt der geborene Klaviervirtuose, sein Metier waren die Symphonik, das Streichquartett, die Oper. Trotzdem hat er es auch als Pianist weit gebracht und war mit dem Instrument sehr vertraut, wurde beim Chopin-Wettbewerb in Warschau ausgezeichnet im Jahr 1927. Sein Concertino entstand 1953. In diesem Jahr komponierte er auch seine 10. Sinfonie, seinen Kommentar auf den Tod Stalins. Dessen Regime war für ihn mit so vielen Repressionen und Leid verbunden gewesen. Der Sohn Maxim Schostakowitsch spielte die Uraufführung des Concertinos zusammen mit Anna Maloljetkova im Moskauer Konservatorium. Im Oktober 1826, zwei Jahre vor seinem Tod, komponierte Franz Schubert die Sonate G-Dur, Deutschverzeichnis 894. Mit dem Blick von heute wird gern eingeordnet, dass sie die Verbindung herstellt von den frühen zu den späten Klaviersonaten. Sie bildet ein heiteres Verbindungsstück. Der Verleger Tobias Haslinger veröffentlichte das Werk 1827, ungewöhnlich genug, als Fantasie, Andante, Menuetto und Allegretto. Immer wieder kursiert der Titel der Fantasiesonate. Schon in der ersten Kritik wird der Fantasiebegriff aufgegriffen, wenn es heißt, der beliebte und talentvolle Liederkompositeur übergibt hier der Musikwelt eine Fantasie, in welcher er seinem Erfindungsgeiste freien Spielraum gab und dem Spieler einen harmonischen Genuss verschaffte, ohne doch durch Anhäufung allzu großer Schwierigkeiten die Exekutierung zu erschweren. Vom Widmungsträger, Schuberts engem Freund Joseph von Spaun, gibt es eine schöne Erinnerung zur Entstehung. Ich fand ihn eines Morgens an einer Sonate schreibend. Obwohl gestört, spielte er mir sogleich das eben vollendete Stück vor. Und als es mir sehr gefiel, so sagte er, »Gefällt dir die Sonate, so soll sie auch dein sein. Ich möchte dir ja so viel Freude machen, als ich nur kann.« Und bald brachte er sie mir gestochen und mir dediziert. Was kann nach Brahms, Liszt, Bartok und Schostakowitsch noch kommen? An Schubert würden wahrscheinlich die wenigsten denken. Aber warum nicht? Franz Liszt taucht hier auf, denn er hat das von ihm hochgeschätzte Werk 1870 neu herausgegeben. Und Robert Schumann schrieb über die G-Dur-Sonate: Hier ist alles organisch, atmet alles dasselbe Leben. Vom letzten Satz bleibe weg, der keine Fantasie hat, seine Rätsel zu lösen. 80 im Hörgarten Digital. Text und Sprecherin Ralica Nikolov, eine Produktion der Sommerlichen Musiktage Hitzacker 2025.